Das ist Telecaddy. Das ist Telecaddy. Jetzt kommt Telecaddy. Die kunstwissenschaftliche Analyse. Heute betrachten wir das Werk mit dem Titel Art Attack, TV-Sendung aus Mischmedien. Schaffensperiode war von 1990 bis 2007 auf dem britischen Kindersender CITV, Urheberrechtern angeeignet von Disney, erdacht und moderiert vom Künstler Neil Buchanan. Mit einer gewagten Neuinterpretation ab 1998 in Deutschland vom Moderator, Synchronsprecher, Schauspieler, Kinderbuchautor, Fernsehproduzent und Regisseur Beni Weber. Es handelt sich bei diesem Werk um eine Kunst- und Bastelsendung für Kinder, in der ein in auffällig rot gekleideter Mann Protagonist ist in einer bizarren Welt. Er befindet sich in einer scheinbar endlos leeren und blendend hellen Sphäre aus Licht, als wäre er gerade gestorben und in der Anderswelt angekommen. Er versucht, die Kreativität der Zuschauer zu wecken, indem er aus Klopapierrollen und weißem Bastelkleber Kunstwerke schafft. Doch etwas stimmt hier nicht. Weiß wie ein unbemaltes Blatt Papier erscheint der Studiohintergrund, doch im vorderen Sichtbereich sind diverse überdimensional große Kunsthandwerksutensilien aufgestellt. Darunter Kreide und Pinsel und Farbtuben so groß wie ein Mensch. Eine Farbpalette mit verschiedenen verlaufenden, verspritzten Farbklecksen, als wäre hier ein Künstler am Werk, der sich nicht schert um Gründlichkeit, schließt das Bild ab. Es wirkt geschaffen wie von einem obskuren Chaosgott. Dies ist kein normaler Haushalt. Es ist eine Zwischenwelt, leer und unendlich wie der Tod. Doch im Zentrum steht sinnbildlich für die nahezu göttliche Fähigkeit, etwas aus dem Nichts zu erschaffen, was vorher nicht da war. Der Mensch und seine Werkzeuge, die jedoch zu groß sind, um sie tatsächlich zu benutzen. Der Moderator, der das Bild betritt in seinem roten Pullover, wirkt verloren. Unfähig, mit diesen für ihn viel zu großen Stiften etwas anzufangen. Und doch trägt er Freude in sich und Motivation. Sein Auftreten kindgerecht mit aufgeregter, lauter Stimme. Inmitten dieses Sinnbildes für den Tod und die Unendlichkeit und dem Chaos. Dazu untermalend fungieren die großformatigen Kunstutensilien als Verzerrung der Maßstabswahrnehmung. Sie sollen bewusst den Betrachter verwirren, um ihn zu zwingen, sich körperlich klein und unbedeutend zu fühlen. Unterbewusst wird Angst und Überwältigung erzeugt. Denn was ist der Mensch, wenn er Gott gegenübersteht? Der fröhliche Moderator im Zentrum bricht mit diesen Gefühlen und das Rot seines Pullovers steht selbstverständlich für Gefahr, Aggression, Dominanz. Der Mensch selbst ist der Erschaffer dieser Welt. Kreativ, trotzig, Schöpfer seiner eigenen Realität. Aber vor allem, und das ist selbst Laien ohne Zweifel mittlerweile schon aufgefallen, steht dieses Rot für das rote Wurzelchakra Mulatara aus der tantrischen Chakrenlehre, das sich an der Wirbelsäule zwischen Anus und Geschlechtsorgan befindet. Fokussierter, starker Lebenswille und Empfänglichkeit für Liebe. Ich vertraue dem Leben, wird dem Zuschauer suggeriert. Die Dinge um uns herum erscheinen nur zu groß. Die Leere und das Ungewisse am Horizont muss nicht beängstigend sein. Man kann etwas erschaffen. Man kann die Leere füllen. Mit recycelten Materialien, mit Bildern, mit Farbe und alles irgendwie zusammenhalten mit weißem Bastelkleber. Diese klebrig-weiße, milchige Flüssigkeit, entsprungen aus dem Zentrum des Wurzelchakras in der Nähe des Geschlechtsorgans, steht für... Es ist Sinnbild für... Okay, ich höre jetzt auf. Ich kann nicht mehr. Zu irgendwas musste mein Kunstwissenschaftsstudium mit Nebenfach Philosophie ja gut sein. Verzeihung, es geht jetzt normal weiter. Ich habe die Sendung Art Attack als Kind wahnsinnig gerne geschaut. Und Wahnsinn ist ein gutes Stichwort. Wie man das so schön in Kunst lernt, man kann eigentlich in jedes Werk irgendwas Bescheuertes reininterpretieren und das merkwürdige Kuriosum finden, wenn man nur genauer hinsieht. Und bei Art Attack ist das nicht anders. Denn hinter dieser Sendung verbergen sich Irreführungen, sexuelle Botschaften und Tod. In Deutschland wurde das Ganze moderiert von Beni Weber. Die Sendung ist meistens so 20 Minuten lang und unterteilt in mehrere Segmente. Es werden vom Moderator selbst kleine Kunstwerke geschaffen, entweder gemalt oder gebastelt oder in Salzteig geknetet und so weiter, was dann in einer Nahaufnahme auf seine Hände ganz genau beobachtet werden kann. Und so ein Kunstwerk aus einfachen Materialien ist dann zum Beispiel eine Gruselvilla mit einem Eingang gemacht aus einer Safttüte, mit Türmen aus Klopapierrollen, mit extra schiefen Turmdächern aus Papierkegeln und einem horrormäßig krummen Zaun aus Plastiktrinkhalmen. Daran merkt man, dass es die frühen 2000er waren, da galt die Einwegskunststoffverbotsverordnung noch nicht. was ein wunderschönes deutsches Wort ist. Dann wird alles mit Papierschnipseln und weißem Bastelkleber eingekleistert. Das passiert in der Sendung sehr oft. Dann wird's im trockenen Zustand mit coolen, gruseligen Farben bemalt, bis der Moderator am Ende das fertige Werk ganz stolz präsentiert. Und falls man als Kind aus irgendeinem Grund die gezeigten Bastelschritte der letzten Minuten wieder komplett vergessen hat, gibt es in der Sendung dann noch ein weiteres Segment, den Schlaukopf. Das ist so eine redende Latexpuppe in Form eines grauen Kopfes. Angelehnt ist sein Aussehen an in Marmor gemeißelte römische Kaiserbüsten, wie man sie vielleicht in einem Kunstmuseum sehen würde. Angeblich wurde es ein bisschen inspiriert von Konstantin dem Großen. Und wenn man sich so Büsten von dem in diversen Kunstmuseen anschaut, dann, ja, man sieht die Ähnlichkeit. Aus irgendeinem Grund ist der Kerl oft mit riesen Anime-Eyes dargestellt worden. Und Schlaukopfs Gesichtszüge sind auch überzeichnet. Er steht immer an einer Museumswand und fängt dann an, ganz schlau zu erklären und wiederholt die einzelnen Bastelschritte nochmal ganz genau und schlau. Und am Ende lacht er dann merkwürdig oder gibt komisches Stöhnen von sich. Oh, 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 oh. Was ich immer ein bisschen gruselig fand. Und obwohl er Schlaukopf heißt, klang er für mich nicht schlau. Und manchmal zeigt er dann auch seine komplett verfuschte Version von dem Kunstwerk, um auch jedem Zuschauer das Gefühl zu vermitteln, das kannst du sogar besser, um nochmal zu motivieren, das vielleicht nachzubasteln. Am tollsten fand ich aber immer das Riesenkunstwerk vom großen Künstler Neil, wie er immer vorgestellt wurde. Also der Moderator Beni Weber hält dann irgendwelche Gegenstände hoch, zum Beispiel einen gelben Gummistiefel, und fragt die Zuschauer dann, wofür wird der wohl benutzt? Und dann folgt ein nicht im weißen Studio gedrehter Clip, sondern es ist irgendwo draußen meistens. Und da ist dann dieser Neil, der sich in jeder Folge in einem anderen Ort befindet und dann aus random Gegenständen, die er so an dem Ort findet, Klamotten oder Müll, irgendwas auf dem Boden zusammenlegt. Er redet dabei aber nicht. Es wird nicht drüber moderiert. Es ist einfach nur mit Musik unterlegt und funktioniert vollkommen ohne verbale Kommunikation mit dem Zuschauer. Und man hat trotzdem als Kind alles verstanden, ohne dass je ein Wort gesagt wird. Und am Ende des Clips sieht man aus der Vogelperspektive, was der große Künstler Neil denn da zusammen gelegt hat. Er breitet triumphierend die Arme aus und zeigt sein Werk. Ein Riesenbild, was thematisch zum Ort passt. Er ist zum Beispiel an einem Strand und hat dann aus Treibholz, alten Seilen und Netzen und Muscheln ein Bild von einem Schiff zusammengelegt. Und dann sieht man erst am Schluss, wofür der vom Moderator gezeigte Gegenstand benutzt wurde. Der gelbe Gummistiefel ist dann Teil einer gelben Kiste an Bord des Schiffes geworden. Also selbst wenn man als Kind nicht die Skills hatte, so ein überdimensionales Bild selber zu machen, man war trotzdem von Anfang bis Ende total gespannt, was die Einzelkomponenten dann für ein Gesamtbild ergeben. Und am Ende der Sendung gab es dann noch vom Moderator gemachte kleine Spaßbilder oder coole optische Tricks, die man nachmachen konnte. Und Neil, der große Künstler, der nie redet, war halt immer so eingefügt als Clip. Aber das ist Neil Buchanan. Das ist nicht nur ein Künstler, das ist der Künstler. Das ist der Erfinder der ganzen Show. Das ist der Moderator aus der britischen Originalversion. Und als Kind hat man vielleicht gedacht, wow, der Moderator Beni, der ist voll cool und lustig und hat alles selber gemacht, der ist mega talentiert. Aber irgendwie sieht das fertige Kunstwerk so hingestellt vorbereitet aus. Und seine Hände selbst sehen in der Nahaufnahme anders aus. Irgendwie war es einem immer klar, auch wenn es nur unterbewusst war, das sind nicht Benis Hände. Da hat jemand anderes gebastelt. Das war wahrscheinlich irgendein unterbezahlter, unfassbar hässlicher Praktikant, der das machen musste. Der wahrscheinlich zu unansehnlich für die Kamera war, während der feine, gut aussehende, mega coole Herr Moderator am Ende die Lorbeeren einheimst und das fertige Werk nur präsentieren muss, oder was? Skandal! Empörung! Irreführung! Dachte ich mir. Und es stimmt, es sind nicht Benis Hände. Das sind die Hände von Neil, die basteln. Aber eigentlich war das eine sehr clevere Methode. Die deutsche Version der Sendung hat das Close-Up-Filmmaterial aus dem britischen Original recycelt. Und Dinge zu recyceln und für Kunst zu benutzen, ist das Prinzip der Sendung. Und nicht nur in Deutschland lief Art Attack, sondern einige Länder hatten Ableger davon. Frankreich, Spanien, Italien, Japan und viele mehr. Das lief auf der ganzen Welt. Und es gab überall verschiedene Moderatoren, aber alle haben sie das Originalmaterial aus England benutzt. Teilweise auch in den Original Maidstone Studios in Kent in England die Moderation gedreht. Fun Fact! Der Moderator der lateinamerikanischen Version von Art Attack, Rui Torres, ist 2008 ganz mysteriös gestorben. Er kam ursprünglich aus Mexiko, hat Ingenieurwissenschaften studiert, mit Bestnoten, aber hat sich sehr gefreut, als er als Moderator für die Sendung ausgewählt wurde, weil er halt auch Schauspieler werden wollte. Zwei Staffeln von Art Attack hat er in England gedreht, ist dann aber 2003 nach Mexiko zurückgereist, um näher bei seiner Familie zu sein und sein Ingenieurwissenschaftenstudium fortzusetzen. Und 5 Jahre später war er plötzlich tot. Es gab eine random Todesanzeige Kollege in der August-Ausgabe 2008 des Magazins Connexion. Aber die Umstände, wie er gestorben ist, sind recht verdächtig und von diversen Gerüchten umgeben, die alle nicht bestätigt worden sind. Einmal heißt es, ja, er hat Drogen genommen, ist an einer Überdosis gestorben. Oder er hat eine kleine Tochter gehabt, die an einer schweren Lungenentzündung gestorben ist. Und das hat ihn so depressiv gemacht, dass er Selbstmord begangen hat durch den übermäßigen Gebrauch von Antidepressiva. Und das Merkwürdige ist, man kann seine Sterbeurkunde online ansehen. Und da kann man entnehmen, wenn mir das Google hier vernünftig übersetzt hat, er ist mit 31 Jahren durch eine Schussverletzung in die Brust gestorben. Und als besondere Anmerkung von der Obduktion steht da noch, die Behörden sind informiert. Und danach ist nichts weiter bekannt. Es ist super merkwürdig. Wieso wird behauptet, er sei einer Überdosis gestorben? War es ein Verbrechen? War es eine selbst zugefügte Schussverletzung? Weiß man nicht. Das ist sowas von kein funny Fun Fact, aber ich fand es sehr rätselhaft. Aber er und unser Beni Weber und alle anderen Moderatoren auch haben sich echt Mühe gegeben, die gleiche Energy wie Neil Buchanan rüberzubringen, dass man aus allen möglichen Sachen tolle Kunstwerke schaffen kann. Er hat gebastelt, seine Hände waren im Close-up zu sehen, aber sein Gesicht nicht. Also konnte man da irgendeinen anderen Moderator hinstellen und das so zusammenschneiden, als würden die das basteln. Und damit das keiner merkt, haben alle Moderatoren genauso einen knallroten Pulli wie Neil angehabt. Tatsächlich Fun Fact. Dieser rote Pulli war unfassbar teuer. Auf der mittlerweile nicht mehr existierenden und extrem bunten Art Attack HTML-Website, die man aber noch mit der Wayback Machine aufrufen kann, hat der Neil erklärt, dadurch, dass das Studio so blendend weiß war, musste er immer bei den Proben eine Sonnenbrille tragen, weil er sonst wirklich blind geworden wäre durch das viele grelle Licht. Und er musste einen besonderen roten Pulli tragen. Ein gewöhnlicher roter Pulli wäre gerade wegen des weißen Studios ungünstig gewesen, denn die Farbe Rot verhält sich vor der Kamera ganz seltsam. It makes the screen go all funny, wie er beschreibt. Also die Farbe reflektiert sehr viel Licht und die Farb- und Lichtsensoren der Kamera werden dann so überfordert, dass Störeffekte entstehen. Das ist so, wie wenn man weiße Kleidung mit roter Kleidung wäscht. Das blutet dann aus und das Weiß ist nicht mehr weiß. Um das zu verhindern, wurde der Pulli extra für die Sendung aus einem Spezialmaterial angefertigt, damit das Licht nicht allzu sehr davon reflektiert wird. Und jeder Pulli hat dann 700 Pfund gekostet. Das sind umgerechnet 800 Euro pro Pulli. Deswegen musste der Neil dann auch extra vorsichtig sein und aufpassen, dass er den nicht aus Versehen mit Farbe oder Kleber bekleckert. Was irgendwie lustig ist, wenn man bedenkt, dass er sich für eine Art Attack-Folge mal eine Viertelmillion Pfund von der Bank of England ausgeliehen hat, mit 65 Pfund Zinsen, um dann aus den einzelnen Scheinchen das Gesicht der Queen als Riesenbild zu legen. Das durften sie allerdings nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen bei Nacht machen. Nur Neil, der Regisseur, der Kameramann und ein bewaffneter Sicherheitsmann durften im Studio sein. Und das Problem war, die Klimaanlage im Studio war zu stark und hat die 250.000 Pfund Scheine weggeweht. Da mussten sie die ausmachen und alles heimlich da drehen. Ganz früh am Morgen war es dann endlich fertig. Sie haben gerade das finale Bild mit Neil, der seine Arme triumphierend ausbreitet und sein Bild präsentiert, aufgenommen. Da kam der Hausmeister vom Studio und hat sich gewundert, wieso ist denn die Klimaanlage aus? Und hat die wieder angemacht. Und das ganze Bild wurde weggeweht. Also zum Glück hatten sie die Aufnahmen im Kasten und alles ist nochmal gut gegangen. Aber es hätte sehr schief gehen und teuer werden können. Und Neil reizt sein Glück auch ziemlich, denn als es darum ging, das Geld wieder zurückzugeben und es gezählt wurde, ist aufgefallen, es fehlen 10 Pfund. Die hatte Neil spaßeshalber geklaut, nur um zu testen, ob die Maschine richtig zählt. Mhm. Dabei hat alles so low-budget angefangen. Ursprünglich wollte er gar nicht ins Fernsehen, sondern Rockstar werden. Aber er hatte kein Geld und konnte sich nur eine Second-Hand-Gitarre leisten, und zwar ohne Saiten. Die hat er einfach aufgemalt und sich vorgestellt, er würde spielen. Und so hat er sich Gitarre beigebracht. Und war dann einfach Lead-Gitarrist in einer britischen Heavy-Metal-Band namens Marseille. Und ist dann eher durch Glück und lustigen Zufall beim Fernsehen gelandet, wie er auf seiner Website beschreibt, weil er auf eine Jobanzeige geantwortet hat und in seiner Bewerbung ein Kinderbild von sich mit einem Affen auf dem Schoß beigefügt hat. Eben weil er sich auch keine vernünftigen Professional-Business-Fotos leisten konnte. Aber genau dieser wirre Humor kam dann gut an und hat dazu geführt, dass er angenommen wurde. Und sein erster TV-Auftritt war in der Sendung 73. So eine Samstagmorgens Kindersendung mit bisschen Impro-Comedy, die in einem Haus mit der Nummer 73 spielt. Und er spielt darin quasi sich selbst als Künstler. Er macht Kunstwerke oder zeichnet Karikaturen von den Leuten oder bastelt irgendwas Wirres. Nach und nach kamen immer mehr Kindersendungen dazu, wo er auch moderiert hat und kreativ war. Zum Beispiel die Sendung Motor Mouth, wo ein gigantischer motorisierter Mund Teil des Studios war. Da merkt man, wo er sein Fable für riesige Dinge her hat. Und dann kam irgendwann die Idee, eine ganze Sendung nur mit ihm und nur mit Bastelkram zu machen. Art Attack. Aber für die Pilotfolge von Art Attack gab es kein Studio, keine großen tollen Buntstifte, sondern die hat der Neil 1989 in einem leerstehenden, giddeligen Schwimmbad gedreht. Das Intro für die Sendung war einfach nur ein stumpfer Elektromarsch-Beat, aber mit Didgeridoo-Horn gebläse. Das war musikalisch, stilistisch für mich jetzt nicht ganz einzuordnen. Nach meiner bescheidenen Musikfachkunde gehört das in die Kategorie bescheuert. Und dann hat der Neil aus Dreck, literally Dreck, der in einem leeren, ekligen Poolboden lag, dann mit dem Staubsauger einzelne Schmutzpartien weggesaugt, bis ein Gesicht, das an Charlie Chaplin erinnert, entstanden ist. Das war sein erstes Riesenbild. Der ganze Clip hatte übrigens weiterhin Didgeridoo-Musikbegleitung. Dann hat er noch Leute auf der Straße gezeichnet, er hat Bilder von Celebrities zerschnitten und seinen Finger reingedrückt, um ihnen einen Elefantenrüssel zu geben. Irgendwelche Leute treten in Farbe und tanzen auf einer Leinwand herum. Dann gibt's noch so Monty Python-mäßige Einschübe mit animierten Figuren. Und am Ende treibt er im Pool auf dem Boot davon und sagt zu dem Zuschauer, get out there and give yourself an heart attack. Was mit ganz hartem britischen Dialektakzent, wie auch immer, ein Wortspiel auf heart attack ist, also Herzinfarkt. Den Gag kannst du auf Deutsch aber irgendwie nicht cool übersetzen. Geh raus und gib dir einen Kunstinfarkt. Die ganze Pilotfolge war so wirr und extrem vollgepackt mit diversen Kunstformen. Bewusst surreal und auch ein bisschen gruselig irgendwie. In dieser ollen, verlassenen, schmutzigen Schwimmhalle. Und eigentlich kaum zu vergleichen mit der reingewaschenen, kinderfreundlichen Studioversion, wie wir sie heute kennen. Aber allein daran merkt man, dass Neil Buchanan ein unglaublich kreativer Mensch ist, in dem ganz viele Talente auf einmal verpackt sind, der aus Müll und Dreck Kunst schaffen kann. Bisschen Geld hat er dann doch noch für die Produktion bekommen, damit er nicht in widerlichen Horror-Pool-Rooms drehen musste, sondern in einem hübschen Studio und zwar in den Maidstone Studios in Kent in England. Das neue Art Attack Set Design ist aber auch von Neil erdacht worden und zwar auf seinem Wohnzimmerboden. Er hat nämlich einfach sein Kunstmäppchen ausgeschüttet, diverse Kunstmaterialien auf dem Fußboden verteilt und überlegt, was kann man daraus machen. Und dann hat er sich einfach daneben gelegt, von der Seite drauf geguckt und sich vorgestellt, er wäre winzig klein und könnte durch die ganzen Sachen durchspazieren. Also das, was ich am Anfang in der Kunstanalyse aus Spaß gesagt habe, ist tatsächlich seine Idee gewesen. Nicht nur das Gruselschwimmbad musste weichen, sondern auch das merkwürdige Elektromarsch-Didgeridoo-Intro. Stattdessen wurde ein neuer Song komponiert, den wir alle kennen. Das ist Art Attack! Das ist Art Attack! Jetzt kommt Art Attack! 3D-animierte Pinsel und Stifte und Farbtuben fliegen herum und in einem finalen Tusch erscheint das Art Attack-Logo als Farbklecks und verschmiert alles. Fun Fact! Als Inspiration für das Intro-Lied diente der Film Top Gun. Weißt du, hier der mit Tom Cruise, der so einen Kampfpiloten spielt. Da gibt's den Song Danger Zone von Kenny Loggins. I went through the Danger Zone. Okay. Es ist so ein rockiger Song mit treibenden Drums. Den fand der Neil ganz gut. Kein Wunder, weil er ja auch ein Rockstar ist. Und dann hat er zwei mysteriöse Musiker, die er aus vorherigen Sendungen, wo er mitgemacht hatte, kannte, gefragt, ob die auch so einen Song machen könnten, der so ähnlich klingt wie Danger Zone. Im Art Attack-Abspann heißen sie einfach nur Mr. Miller und Mr. Porter. Was klingt, als wären sie aus der Matrix oder so. Aber ein bisschen merkt man die Ähnlichkeit des Songs schon, zumindest an den Drum-Einlagen. Das Intro hat sich über die Jahre minimal verändert und auch für verschiedene Länder haben sie Varianten komponiert. Bei der lateinamerikanischen Version zum Beispiel sind mehr Trommeln und so Salsa-Trompeten zu hören. Mr. Miller und Mr. Porter haben sich 1987 kennengelernt und arbeiten seitdem als Komponistenduo zusammen, hauptsächlich für Kinderserien und es gibt nicht viel über sie zu finden, außer einer wunderschönen HTML-Webseite, wo man nichts mehr abspielen kann, weil Flashplayer nicht unterstützt wird. Aber da schreiben sie, sie haben nicht nur das Anfangslied komponiert, sondern alle Tracks zu Art Attack. Insgesamt 15 Stunden an Musikmaterial, was dann immer so als stimulierende Untermalung, wenn irgendwas gebastelt wurde, im Hintergrund lief. Also nicht zu aufregende Klangkulisse. Ein besonderes Element bei Art Attack, was mich jedoch immer aufgeregt hat, und zwar negativ, war der Schlaukopf. Der war auch Nils Idee. Und zwar wollte er so einen Bruch haben, damit nicht 20 Minuten lang nur er zu sehen ist, sondern auch mal eine andere Person. Denn Fun Fact, der Schlaukopf war nicht immer eine merkwürdige, plappernde Latexpuppe, sondern ein echter Mensch. In den ersten beiden Staffeln der UK-Serie wurde er gespielt von richtigen Schauspielern, die dann einfach grau angemalt wurden, damit es so aussieht, als wären sie aus Stein. Ursprünglich sollte das ein Kumpel von Neil machen, der konnte dann aber nicht, weil er terminlich noch einen anderen TV-Vertrag hatte. Dann hat's die erste Staffel Jim Sweeney gemacht, der hatte so einen grau angemalten Lorbeerkranz. Die Haare waren zwar auch grau gefärbt, aber naja, noch ziemlich haarig irgendwie. In der zweiten Staffel wurde der Schlaukopf gespielt von Andrew O'Connor. Den haben sie dann weiß angemalt und er hatte so drangeklebte Haare, damit es noch mehr aussieht wie in Stein gemeißelt. Sie haben also verschiedene Looks ausprobiert und dann ab Staffel 3, um dem Problem zu entgehen, verschiedene Schauspieler mit verschiedenen Terminproblemen benutzen zu müssen, hatte der Neil die Idee, ja, da mache ich jetzt einfach eine Puppe draus. Die Puppe kann immer. That's what a creepy elderly man said. Also er hat die Puppe nicht selber gemacht, das hätte ich ihm aber zugetraut. Es wurde in Auftrag gegeben bei den Puppenmachern, die schon für die britische Satire-Sendung Spitting Image die Puppen entworfen haben, in der so Celebrities und Politiker von völlig überzeichneten, aber sehr detailreich gestalteten Handpuppen gespielt und verarscht wurden. Das wollte Neil für Art Attack auch und somit haben wir den Gummipuppen-Schlaukopf bekommen, der in jeder Sendung einen Kontrast zu Neil bietet, der coole Sachen bastelt, wie zum Beispiel ein eigener cooler Bucheinband, gemacht aus Papiertüchern und selbstverständlich einer Unmenge weißen Bastelkleber. Und nachdem alles getrocknet ist, konnte man das anmalen, wie man wollte. Und der Schlaukopf hat einfach nur sein Buch total vollgeklebt mit Papier und es sah grottenhässlich aus. Er diente als Gegenpart, der zeigt, Kunst kann auch mal schiefgehen und gerade deswegen kann was Lustiges bei rauskommen. Fehler sind okay. Was eigentlich eine gute Idee ist, aber er war halt so scheiß gruselig. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, aber gerade wenn menschliche Gesichter als Puppe dargestellt werden, selbst wenn es nur eine Parodie ist, kickt bei mir hart die Uncanny Valley-Reaktion rein. Etwas Nichtmenschliches, das imitiert, Mensch zu sein, aber das nicht perfekt hinkriegt, löst bei mir extremes Unwohlsein aus. Du hast diesen an eine Leiche erinnernden grauen Menschenkopf mit völlig überzeichneten Gesichtspartien, viel zu großen Augen, die immer so irre hin und her wackeln, sein verdammtes Kinn ist größer als die ganze Schädelpartie und dann hat er noch so eine merkwürdig beschwingte, säuselige Stimme mit leichtem Echo. Hallo, ich bin's, euer Schlaukopf. Und dann bewegt er sich zuckend und unnatürlich. Das soll lustig sein, I get it. Vor allem, wenn er dann seine beschissenen, gescheiterten Kunstwerke präsentiert. Das zeigt Kindern, ey, es ist nicht immer perfekt. Scheitern ist in Ordnung. Aber ich fand's ganz furchtbar. Ich verstehe das Konzept, ich finde die Message dahinter sehr gut, aber ich hasse es. Fun Fact. Eine weitere unterschwellige Message ist im Schlaukopf selbst versteckt. Und zwar in den kleinen Würsten auf dem Schädel, die die in Stein gemeißelten Haare darstellen sollen, ist ein Wort zu erkennen. Die Haarsträhnen sind so ein bisschen hin und her gebogen, sodass man die Buchstaben S E-X ausmachen kann. Kein Wunder, dass ich den Schlaukopf immer gruselig fand. Ihm ist Sex buchstäblich auf die Stirn geschrieben. Ein Skandal. Viele, viele Jahre ist es nicht aufgefallen und sogar die englische Zeitung The Sun, die man vergleichen kann mit unserer Bild-Zeitung, hat berichtet mit dem reißerischen Titel Kindheit ruiniert durch geheime Sexbotschaft. Völlig übertrieben, ich fand's auch eher lustig, aber es stimmt schon. Das Wort ist zu erkennen. Ob das jetzt gewollt war, ist die Frage. Erschwerend hinzu kommt auch noch, dass das übergroße Kinn vom Schlaukopf ein Kinngrübchen hat, was sehr stark an ein Hinterteil erinnert. So eine richtig schöne Arschritze. Nachdem Art Attack 2007 abgesetzt wurde, gab es 2011 eine Neuauflage, nicht mehr mit Neil und auf Deutsch nicht mehr mit Beni Weber und Schlaukopf kam auch nicht mehr vor. Ersetzt wurde dieses Segment durch ein Gemälde einer gechillten sprechenden Palme namens Vincent von Kokosnuss, die aber synchronisiert wurde von Beni Weber. Am besten fand ich sowieso immer das große Kunstwerk von Neil. Das war mein Lieblingspaar. Das hat in der Sendung selbst nur ein paar Minuten gedauert, aber hat meistens einen ganzen Drehtag in Anspruch genommen und war recht schwierig umzusetzen. Denn gerade wenn der Neil draußen unterwegs war, musste das Wetter mitspielen und England ist ja dafür bekannt, dass es oft regnet. Da musste dann alles abgebrochen und mit Planen abgedeckt werden. Man musste aufpassen, dass nichts wegweht. Und es waren die frühen 2000er, da gab es Drohnenaufnahmen noch nicht wirklich. Es musste die ganze Zeit, den ganzen Drehtag über, ein Kameramann weit, weit oben auf einem Kran sitzen, um das Ganze in Vogelperspektive zu filmen. Auch Nils ikonische rote Pullis selbst dienten als Teil von einem Riesenbild. Da ist er nämlich in die Art Attack-Umkleide gegangen, hat sich alle alten roten Pullis geschnappt, die er mal angekleckert hat und dann hat er daraus ein Porträt von sich selbst auf dem Boden vor dem Studiogelände gelegt. Ab und zu hat der Neil aber auch Riesenbilder gemacht, die nicht draußen waren, sondern in einem Studio. Aber im absoluten Kontrast zum bekannten weißen Studio war es komplett schwarz. Neil ist mal eben Stranger Things-mäßig in eine Schattenwelt gegangen und in dieser düsteren Paralleldimension hat er dann Kunstwerke aus Salz gemacht. Am Anfang hat er immer so eine runde Salzpackung gezeigt und die dann auf dem Boden ausgekippt. Damit hat er Linien gemalt und man hat im Close-up gesehen, wie er Salzhäufchen setzt. Manchmal hat er mit dem Finger in das Salz reingemalt und am Ende hat er es wieder triumphierend präsentiert und aus dem schwarzen Studio in Kombination mit dem weißen Salz ist ein riesiges Schwarz-Weiß-Bild entstanden. Zum Beispiel von laufenden Pferdchen oder so. Und es hat mich als Kind voll abgefuckt, weil ich dachte, Alter, ist das so ein schwarzes Paralleluniversum und das ist Salz, das bis in alle Ewigkeit streut. Es wurde so geschnitten, dass man nicht gesehen hat, dass er eine neue Salzpackung nimmt. Wahrscheinlich wurde das off-camera einfach aufgefüllt, aber das habe ich nicht kapiert. Deswegen dachte ich, das kommt alles daraus aus dieser einen Packung. Das Ende einer jeden Art Attack-Sendung war dann der Aufruf von Neil bzw. von dem jeweiligen internationalen Moderator, bei uns war es Beni Weber, wo den Zuschauerkindern nochmal gesagt wurde, try it yourself. Jetzt seid ihr dran, holt die Bastelsachen raus, probiert's einfach mal selber aus. Und das hat bei mir geklappt. Ich habe tatsächlich damals aus Pappe und Papier, leider nicht mit weißem Bastelkleber, dafür aber extrem viel schwarzer Farbe, ein Xenomorph-Alien gebastelt. Das Monster aus dem Film Alien von 1979, inspiriert vom surrealistischen Schweizer Künstler Hans-Rüdi Giger. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, den länglichen Schädel zu machen mit einer Klopapierrolle. Dann habe ich die Rückenstacheln alle einzeln geformt aus Papierkegeln. Und aus einer aufgerollten Zeitung habe ich den langen Schwanz, mit dem es brutal Leute aufspießen kann, gemacht. Ja, ich war ein merkwürdiges Kind. Kreativ, aber merkwürdig. Und jetzt bin ich eine kreative, aber merkwürdige Erwachsene. Es hört niemals auf. Ich habe auch mal eine Sockenpuppe mit 1000 Augen genäht und sie Azathoth den Dämonensultan genannt. Dieser Drang in mir, etwas Wirres zu erschaffen, was vorher nicht existiert hat, war und ist unersättlich. Man könnte es Kreativität nennen, aber manchmal ist es von Wahnsinn nicht zu unterscheiden. Und irgendwie ist Art Attack mit Schuld daran. Selbst beim Durchgucken der alten Folgen, die man so auf YouTube finden kann, egal ob Englisch oder auf Deutsch, fühle ich mich tatsächlich wieder inspiriert und habe echt Bock, das nachzumachen. Aber als Kind war ich so frustriert, denn der Beni sagt, jetzt seid ihr dran, holt eure Bastelsachen raus. Und Ziel der Sendung war ja immer, Kinder zu animieren, selber Kunstwerke zu schaffen und all die coolen Sachen der Sendung nachzubasteln, was ja angeblich total leicht war, da sie aus Alltagsgegenständen bestanden, die man in jedem Haushalt finden konnte. Und dann hat man sich mühsam 5 Klorollen zusammengesammelt und so seinen Schulbillig-Kacktuschkasten und eine zerrissene Zeitung. Und dann stellte man fest, ich habe ja gar keinen weißen Bastelkleber. Was soll das überhaupt sein? Ich habe hier so einen Prittstift.
Eingetragener Markenname.
Oder Tesafilm.
Eingetragener Markenname.
Oder durchsichtigen Uhu-Kleber.
Eingetragener Markenname.
Und dann hat man der Mama weißen Bastelkleber auf dem Einkaufszettel geschrieben, aber die hat wieder nur diesen durchsichtigen mitgebracht. Weder Pritt noch Tesa noch Uhu hatten in den frühen 2000ern diesen weißen Bastelkleber. Obwohl sie die führenden Hersteller für Kleberprodukte waren, und zwar so führend, mit Marktmonopol, dass die Produktnamen in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sind, weshalb es okay ist, wenn ich sie nenne. Prittstift, Tesafilm, Uhu-Kleber. Das ist keine Werbung. Das ist ein Deonym. Oder auch ein Gattungsname. Ein Produktname wird so dominant auf dem Markt, dass er irgendwann als Synonym für die gesamte Produktkategorie benutzt wird. Spielst du gern mit Lego? Nein, du spielst mit Klemmbausteinen.
Kannst du auf meinem Edding unterschreiben?
Ist das denn ein Edding von der Marke Edding AG oder ein Permanentmarker? Meine Haare sind nass, ich benutze mal einen Föhn. Du benutzt das Produkt der Marke Föhn, der Firma Santis, die 1957 von der AEG übernommen wurde? Föhn ist ein markenrechtlich eingetragener Produktname. Du hast gefälligst Haartrockner zu sagen. Wenn du keine rechtlichen Probleme haben willst. Verzeihung, ich rede mich in Rage, aber ich muss nochmal betonen, es gab in Deutschland damals von keiner gängigen Kleberfirma diesen weißen Bastelkleber. Das war aber ein Grundbaustein eines jeden Bastelprojekts der Sendung. Und dieser Spruch, jetzt seid ihr dran, holt die Bastelsachen raus und macht es nach, klang mehr und mehr wie Gespött. Wie soll ich das denn bitte schön nachmachen, wenn es den nicht gibt? Dabei hätte man wahrscheinlich einfach lösungsmittelfreier Holzleim oder Tapetenkleister auf dem Einkaufszettel schreiben können. Das ist der gleiche Scheiß, einfach dieser Leim, den Kinder im Kindergarten essen können, ohne direkt zu sterben. Und ich habe mich gefragt, warum gab's den denn nicht? Aus voller Verzweiflung auf der Suche nach Antworten blieb mir nur eine Möglichkeit, es herauszufinden, und ich habe etwas Furchtbares getan, was ich vorher noch nie in all meiner Zeit von Podcast-Schafferei getan habe. Ich habe jemanden angerufen und gefragt. Es folgte nun dieses Telefonat. Klingeling. Klingeling, pling, pling.
Ja?
Hallo? Hallo?
Beni hier.
Beni?
Ja?
Beni Weber?
Ja?
Der Moderator von Art Attack?
Ja, ist ein bisschen her.
Hey, schön, dass du dich auch mal meldest.
Du hast gerade angerufen?
Erzähl mal was über den weißen Bastelkleber. Warum gab's den nicht in den frühen 2000ern? Du hast es schüsselweise davon in der Sendung.
Wir hatten alle diesen durchsichtigen Uhu, oder?
Aber nicht so gut ist nicht wie der von Beni.
Natürlich nicht.
Wie den von Beni.
Ja, weißt du, was das Geile war bei dem Art Attack-Kleber? Dass du eben Pappmaché machen konntest. Das kannst du ja mit Uhu nicht machen. Eigentlich war der weiße Bastelkleber ein ganz normaler, so ein Bastelleim. In Deutschland gab's den nicht wirklich. Dann gab's aber in England natürlich Art Attack PVA Glue. Stand Art Attack drauf, war der Kleber in so großen Flaschen. Bei Uhu musst du ja auch immer gucken. Ah, da nehme ich jetzt so ganz bisschen, weil die Tube ist schon fast leer. Bastelkleber musst du richtig raushauen. Diesen Kleber sollte es dann auch in Deutschland geben, weil die Firma, die den hergestellt hat, war eine deutsche Firma. Also eigentlich ganz easy, da sollen die Art Attack draufschreiben, weißer Bastelkleber. Und ich bin ja immer noch enttäuscht von dieser Firma, weil der Kleber dann in Deutschland nicht rauskam, weil die Lizenz von Disney zu teuer war. Da haben die gesagt, ah, ja, nee, dann machen wir es nicht. Dann gab es aber weißen Bastelkleber für die Engländer, Franzosen, Italiener, Spanier, alles gebrandet, nur nicht in Deutschland. Also habe ich 10.000 Flaschen weißen Bastelkleber bestellt, Etiketten drauf gemacht, hab wirklich angerufen bei Toys R Us. Da gab es damals Art Attack Regale, da gab es Bastelboxen, alles zur Art Bücher, nur kein Kleber. Dann habe ich bei Toys R Us angerufen und habe gesagt, so, passt auf Leute, haltet euch fest. Es ist soweit, ihr könnt den Kleber jetzt bei mir ordern und dann könnt ihr den verkaufen. Ich hatte eine Garage voll Bastelkleber. Und dann haben die gesagt, oh, das ist eigentlich eine gute Idee, wir schicken dir mal die Lieferbedingungen. Und dann habe ich so ein dickes Pamphlet bekommen und dann habe ich das kurz aufgeschlagen und dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist keine Chance, viel zu anstrengend. Dann hatte ich den Kleber in der Garage, damals, das ist ja echt lange her, ich glaube, es waren die Anfänge von eBay. Dann haben wir mal überlegt, ja, machen wir so einen Ebay-Shop und verschicken die einzeln. Da hatte ich natürlich auch keine Zeit, weil ich bin ja auch so vergesslich. Und da dachte ich, dann bestellt jemand noch und ich vergesse zu verschicken. Und dann habe ich diese Kleberflaschen an die SOS-Kinderdörfer gespendet.
Das ist sehr nobel.
Sehr, ja, aber nicht, dass du denkst, ich bin so ein gutherziger Mensch. Bin ich natürlich schon.
Das sind ja Unmengen an Geld, die du da quasi absolut reingesteckt hast.
Ich konnte es aber als Spende von der Steuer wenigstens absetzen. Soll ich eine Flasche holen schnell?
Pass auf, ich habe auch eine.
Also, ja, geil. Yeah.
Ich find's geil, dass da endlich draufsteht. limitierte Auflage.
Das ist die
von,
neue.
Ein 1000. Ich habe die Nummer 218.
Weißt du was? Die sind handunterschrieben, alle einzeln. Und ich habe auch die Nummerierung gemacht. Das ist eine Limited Edition mit 1000 Stück. Haben wir herstellen lassen und du hast eine davon. Das ist schon geil.
Ich freue mich voll.
Und jetzt haben wir noch mal eine Runde bestellt. Die sind nicht mehr wirklich limitiert, aber es gibt weißen Bastelkleber. Ist doch geil.
Yes. Benis. Es steht Benis weißer Bastelkleber. Hast du selber angerührt in deiner Garage.
Wir haben den natürlich so ein bisschen im Retro-Look auch gelassen.
Aber das ist toll. Das finde ich, das hat was von Art Attack.
Kadi, weißt du das? Neil, der große Künstler, war der Art Attack-Moderator in England.
Hast du den Neil jemals getroffen?
Ja, klar. Und das Lustige war, Neil, der hat Moderation gemacht, dann ein Tim, das war so ein kreativer Kopf, so ein Engländer mit so Strickpulli, Brille, wirre Haare, super Typ. Und dann noch einen, da habe ich den Namen vergessen, das war so der Finanzguy von denen. Das war so wie wenn du in England einen Steuerberater in einem Film besetzen musst. Weißt du, ein bisschen hier so schiefe Krawatte mit wahnsinnig schönem Muster, Haare so rüber. Und die drei hatten die Show für England schon länger hergestellt. Ich glaube, das gab es schon 10 Jahre. Und dann hat Disney Interesse gezeigt, die zu kaufen. Und damals hattest du keinen Videocall, sondern kennst du die Spinne? Das ist so, weißt du, es gibt so Konferenztelefone, die liegen dann in der Mitte im Raum und ganz viele Leute außenrum. Und die haben mir mal erzählt, sie waren zu dritt und es waren 10 Anwälte von Walt Disney USA am anderen Ende. Und dann haben sie immer Good Cop, Bad Cop gespielt. Und Neil war der Kreative, der ist dann zwischendurch immer aufgestanden und hat geschrien, er will nicht seine Seele verkaufen und hat die Tür aufgerissen, zugeschlagen, ist aber natürlich im Raum geblieben und hat weiter zugehört. Und so haben sie dann immer versucht, bestmöglichen Deal abzuschließen. Das haben sie dann auch gemacht. Also für die hat sich's echt gelohnt. Und lustig war auch, dass meine Hände ja so halbwegs noch zu Neil gepasst haben. Aber wenn man da hinguckt, die sind anders.
Da hat man gemerkt ein bisschen als
ja,
Kind.
Ja, klar.
Gab es dann so Handcasting irgendwie? Also wurde wirklich verglichen, nee. Kann man das nehmen? Einfach scheißegal.
Ja. Es gab dann einen südamerikanischen Moderator, der hatte sehr starke Armbehaarung bis auf die Handflächen. Dem mussten wir die Arme bis hierhin immer epilieren, damit es passt mit den Händen. Und als wir hin sind für die Woche Proben, weil alle die Augen verdreht haben, weil wir Deutschen waren so spießig, haben wir immer gesagt, nee, Moment, das funktioniert doch gar nicht mit der Sicherheitsklammer. Und dann haben wir gesagt, ist doch scheißegal. Und wir haben gesagt, nein, das muss funktionieren. Und dann haben wir ganz viel geändert. Da waren die immer ein bisschen pisst, aber es war lustig. Und als wir Rehearsal hatten, waren gerade zum Beispiel die Franzosen im Studio aufzeichnen, nebenan. Und als wir dann ins Studio gegangen sind, waren die Italiener schon da für Rehearsal. Es war echt so eine Fließbandproduktion. Bei den neuen Staffeln, die ich nicht mehr moderiert hatte, war ich aber so ein bisschen inhaltlich verantwortlich. Und da gab es dann, da war es ja in Buenos Aires, das Studio, da wurden 11 Länder da durchgezogen durchs Studio.
In meinem Dokument habe ich einmal kurz Beweihräucherung einfach nur als Titel. Und zwar, du bist zwar in meinem Gehirn abgespeichert, als so irgendwie, als du bist der kreativste Mensch der Welt, du hast alles selber gebastelt. Und dann kam irgendwann die Realisierung, nein, das ist ein Moderator, und das wurde aber alles total clever zusammengeschnitten. Du hast es so rübergebracht, als wärst du wirklich sehr stolz auf diese Werke. Und das ist als Künstler, weil ich bezeichne mich als Künstler, sehr schwer, weil man hasst immer alles, was man selber macht. Man ist der schlimmste Kritiker von sich selber. Und dann hast du halt so gesagt, Alter, das hab ich gemacht. Dann ist irgendwas richtig kacke gebastelt, ist irgendwie mit einem Ballon und Pappmaché. Oh, ist das nicht toll? Und was ich hier gemacht habe.
Schaut mal.
Und du warst aber so voll überzeugt davon, dass man das geglaubt hat.
Gut so.
Ja, ich kann auch mal stolz auf mich sein, wenn ich irgendwas erschaffe.
Ja, finde ich gut.
Das ist schön. Das ist gut, dass du das beigebracht hast.
Sehr gut.
Auch wenn du es nicht selber gebastelt hast. Aber du hattest ja auch den ikonischen roten Pulli an. Hattest du einen speziellen Pulli für dich?
Es war wirklich am Anfang so, da haben wir so einen Sweatshirt-Stoff bekommen. Weißt du, mit so innen so Frotti, mit so einem kleinen Stehkragen. Und der Giovanni Muchacha, der italienische Moderator, und ich, wir haben uns irgendwann gewehrt gegen diesen Pullover. Der war so richtig fies. Synthetik, ganz dick. Du hast geschwitzt wie wahnsinnig. Und dann war der auch noch nicht wirklich schick. Und dann haben wir beide angefangen. Der erste, den es dann gab, war dann mit so einem weißen Polokragen. Und dann am Ende waren sie Polokragen, aber rot. Und da habe ich habe noch zwei Original, habe ich noch bei mir.
Du hast sie noch?
Ich ziehe die manchmal abends an, weißt du, so, und setze mich nur so ein bisschen aufs Sofa und denke an die Vergangenheit. Ah.
Hast du den Schlaukopf auch getroffen?
Also ich selbst hatte Angst vor dem Schlaukopf, gebe ich zu. Und dann haben wir eben als das die neue Staffel Art Attack dann gab, wo ich wirklich angerufen wurde und es hieß, hey Beni, sitzt du? Art Attack geht weiter. Also ich habe wirklich die Show geliebt, aber sie lief dann, als ich fertig moderiert hatte, und dann haben wir 7 Staffeln, glaube ich, gedreht, lief sie noch 8 Jahre in der Wiederholung und ich wurde immer noch darauf angesprochen. Ist ja positiv, aber es war immer so, dass ich dachte, oh Mann, das ist jetzt wirklich schon alt. Wie lange wollen die das noch wiederholen? Und dann kam der Anruf, wir machen wieder Art Attack. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, ich möchte nicht wieder vor die Kamera bei Art Attack, weil ich einfach was anderes schon gemacht hatte und ich habe überlegt, ob das dann nochmal cool wäre oder ob es dann nicht mehr so cool ist. Und dann durfte ich meinen Nachfolger selber casten und da war statt dem Schlaukopf, so kam ich gerade drauf, gab es so eine Palme. So eine,
genau, du bist Vincent van Coconut.
Vincent van Kokosnuss. Und den habe ich gesprochen.
Wie war das, so eine Palme zu sprechen? Wie hast du dich in die Rolle reinversetzt?
Ich habe 2 Wochen auf einer einsamen Insel unter Palmen gelebt, um es zu fühlen.
Du musst es jetzt beantworten. Welche Pflanze wärst du, wenn du eine sein könntest? Außer einer Palme.
Warte, irgendwas ganz Ruhiges. Ein Farn wahrscheinlich. Meine zweite Synchronrolle. Da bin ich auch durch Zufall gelandet. Und dann wurde ich angerufen, weil das eine Studio, wo ich was sprechen durfte, weil ich zufällig gerade da war, hat mich weiterempfohlen. Und dann kam ich dahin, hab meiner Mutter noch erzählt, boah, ich bin jetzt mache ich auch noch Synchron. Also jetzt ist mein Durchbruch. Komm am Nachmittag wieder nach Hause, sagt sie, wie war's? Und dann habe ich gesagt, es war komisch, weil ich kam in dieses Studio und da hingen früher mal hing die Dispo aus, stand deine Name drauf und deine Rolle und wie viel Takes. Und dann stand mein Name, natürlich falsch geschrieben, Benjamin Weber, war völlig falsch. Und dahinter stand wildes Ding, / Kreatur. Und dann habe ich eine Stunde nur.
Das liebe ich aber. Ich stehe voll drauf, weil ich das auch mal gemacht habe. Ja. Und dann wird man bezahlt dafür, dass man gemacht hat.
Ja.
Für eine halbe Stunde oder so. Weißt du noch, wie du dazu gekommen bist? Wie wurdest du zu Art Attack quasi gecastet?
Ich wollte ja seriöser Rechtsanwalt werden. Hab Jura studiert und es gab eine Kommilitonin, die war ganz lustig, die war noch weniger geeignet fürs Studium als ich. Und die kam eines Tages und hat gesagt, ich habe mich bei so einer Anzeige beworben, die suchen Moderatoren für eine Fernsehsendung. Und hat sie nicht getraut. Und hat gesagt, ich muss mitkommen. Und habe ich geläutet und habe gesagt, hallo, da haben sie, schön, das darf ich sagen, nee, nicht ich, sondern sie. Und sie wurde dann gecastet und dann haben die gesagt, weiß ich, wahrscheinlich habe ich irgendeinen blöden Spruch aus Versehen gebracht, dann haben die gesagt, hey cool, wir müssen dich auch casten. Und dann haben die mich vor so eine VHS-Kamera geschickt. Ich musste mich vorstellen, dann haben die mir einen Text gegeben, den ich aufsagen musste. Und dann bin ich wieder gegangen. Und dann hat irgendwann jemand angerufen und hat gesagt, hey Bini, ja, hier ist der Mario, du bist eine Runde weiter. Und dann habe ich gesagt, bei was denn? Und dann war das tatsächlich diese Casting-Agentur. Und dann wurde ich eine Runde weiter eingeladen.
Du wolltest das gar nicht, du hast sie nur begleitet, du hast nur geklingelt.
Wirklich? Aber ich habe wirklich nur geklingelt.
Voll gut geklingelt hat der Kerl.
Ja, wow.
Den nehmen wir.
Hört mal. Und dann war ich bei so einem Casting und am Ende stand ich immer noch da. Und dann haben die erst am letzten Tag von dieser Casting-Runde erzählt, für was dieses Casting war. Und dann bin ich gelandet beim Disney Club. Also mein erster Job war für Disney auch schon. Und dann kam ein Anruf von Disney: Hey Benny, wir haben da so eine Bastelshow. Da könnten wir uns dich gut vorstellen. Und ich sage, ja super, weil die mich gelockt haben und gesagt haben, Studio ist in London und wir fliegen dann mal nach London zum Produzieren. Hört sich gut an, oder? Du guckst auch gleich.
London, okay.
Dachte ich, mega, weißt du, ein bisschen tagsüber Studio, dann abends machst du einen auf bisschen Party. Und dann kam ich das erste Mal dorthin und bin mit dem Zug eben nach Maidstone gefahren, 1,5 Stunden, in das schlechteste Vertreterhotel, weit und breit. Da haben sie mich in der Früh abgeholt, vorbei am Krematorium in die TV-Studios. Und ein indisches Restaurant gab es noch. Das war Maidstone und da hing ich dann 6 Wochen lang.
Sie hörten eine Klangperformance der Künstler Kadi und Beni. Eine perfekte interaktive Kommunikationsdarbietung, die selbstverständlich als Symbol steht für Klebstoff, Verbindung, Zusammenhalt, Hoffnung. Mir ist Beni vor allen Dingen als Art Attack Moderator bekannt, aber er hat diverse andere Talente. Er ist wahnsinnig guter Synchronsprecher. Wenn man sich seine Wikipedia-Seite durchliest, denkt man, was? Was? Das ist er? Was? Das ist er auch? Beni ist übrigens auch auf YouTube unterwegs und wer mal so einen richtig harten Nostalgie-Kick in die Fresse haben will, der schaut auf seinem Kanal Beniversum vorbei. Bei seiner Minisendung namens Beni bastelt, diesmal mit seinen eigenen Händen. Wo er jetzt nach all den Jahren mit seinen Händen, die an seinem eigenen Körper dran sind, versucht, das Art Attack Traumschloss nachzubasteln. Und ich wiederhole einfach mal, was ich als Kommentar dazu bei diesem Video geschrieben habe. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, ob oder wann ich je ein YouTube-Video kommentiert habe. Mache ich eigentlich nicht, aber Alter, ich muss das jetzt tun. Dieser dämliche weiße Bastelkleber, den man nie hatte. Diese Farben, diese Stimme, die einen direkt einlullt in dieses positiv-kreative Gefühl, dass man alles erschaffen kann, was man will. Obwohl es dann irgendwie nie was geworden ist und komplett kacke aussah. Aber trotzdem hat man sich jedes Mal wieder drauf gefreut, was Neues zu basteln. Dieses Video hat gerade so viele Kindheitserinnerungen unlocked. Danke dafür. Und an dieser Stelle nochmal danke an Beni für das Interview und für all die Jahre Unterhaltung, die mich wahnsinnig geprägt haben. Art Attack ist mit auch ein Grund, warum ich heute das mache, was ich mache. Nämlich dämliche Kunst, manchmal in Videoform. Und auf Neil Buchanan muss ich auch nochmal zu sprechen kommen. Als Art Attack dann irgendwann abgesetzt wurde, hat er sich aus dem ganzen TV-Biss zurückgezogen und ist wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Zu seiner alten Rockband Marseille. Um nochmal ein letztes Album aufzunehmen, namens Unfinished Business. Ausgerechnet im Corona-Lockdown 2020 ist dann was Blödes passiert. Ein Gerücht, das sich ganz schnell verbreitet hat. Neil Buchanan ist Banksy, der berühmte Street-Artist, von dem niemand die Identität kennt. Aber der macht doch auch immer so wirre Kunst in der Nacht- und Nebelaktion. Das muss Neil sein. Und dieses Gerücht hat sich so hart verbreitet, dass Neil sich dann gezwungen gesehen hat, auf seiner Website ein offizielles Statement zu posten. Nein, Leute, ich bin nicht Banksy. Glaubt mir, wenn ich tatsächlich diese geilen Bilder geschaffen hätte, die er gemacht hat, wäre ich der Erste, der das laut rausposaunen würde. Das bin ich nicht. Was ich auch schreiben würde, wenn ich Banksy wäre. Dann gab's noch eine Nachricht, etwas eindringlicher, weil die Leute es anscheinend nicht kapiert haben. Neil Buchanan ist nicht Banksy. Diese Website verfügt nicht über die notwendigen Kapazitäten, all diese Anfragen, die darüber eintrudeln, zu verarbeiten. An dem Gerücht ist nichts wahr. Was ich auch schreiben würde, wenn ich Banksy wäre. Es tut mir ja leid, dass er damit zu kämpfen hatte. Mittlerweile ist der Neil 69 Jahre alt. Nice. Und ich dachte, er hat sich aus dem Art Attack-Universum verabschiedet, aber ausgerechnet dieses Jahr, 2026, hat er ein kleines Comeback gehabt. Zumindest ein Riesenbild hat er nach all den Jahren wieder gemacht, und zwar für Müller-Joghurt. Der Joghurt mit der Ecke. Das war so eine Promo-Aktion, um zu feiern, dass beliebte Joghurt-Geschmackssorten aus den 90ern zurück sind. Und er hat dann aus ganz viel Stoffen und random 90s-Kram wie Kassetten oder CDs, einer Flasche PVA-Glue, weißer Bastelkleber, diesmal ohne Art Attack-Branding, und ein paar Bechern Joghurt ein Riesenbild gelegt mit Müller-Joghurt, der aus dem Kopf von jemandem rausspritzt. Ey, ich hoffe, er hat einen riesen Paycheck dafür gekriegt, mit dem er sich jeglichen Dreck, den er sich je gewünscht hat, kaufen kann. Das gönne ich ihm von Herzen. Art Attack war einfach so eine tolle Sendung, die mich extrem geprägt hat. Und ausnahmsweise überlasse ich in dieser Podcast-Folge zum Schluss mal jemand anderem das Wort. Beni, sag den Satz!
Okay, und jetzt seid ihr dran. Holt eure Mal- und Bastelsachen raus und legt los. Und ihr nehmt natürlich die Farben, die ihr wollt. Lasst eurer Fantasie freien Lauf!
Dieser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk und Radio Bremen im Auftrag von Funk.
Und hier sind Outtakes.
Das ist selbst Laien ohne Zweifel mittlerweile schon aufgefallen. Steht dieses Rot für... Danger Zone von Kenny Loggins. Muss ich den jetzt auch singen? Danger Zone oder so. Und dieser Spruch, jetzt seid ihr dran. Probiert's. Ah, mein Mülleimer.
Ich muss jetzt immer aufpassen, wenn ich hier was trinke. Dass ich nicht aus Versehen, also. Aber man könnte ihn essen, oder? Es ist ja lösungsmittelfrei und ungiftig und für Kinder und.
Du könntest ihn wirklich essen. Ist könnte. Wirklich, bitte tut's aber nicht.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hi, ich bin Yves Bellinghausen und ich nutze ChatGPT seit 2 Jahren. Und zwar täglich. OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, die will aber noch mehr. Eine KI bauen, die Probleme der Menschheit lösen könnte. Oder die Menschheit vernichten. Bei OpenAI gab es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Also bin ich zu ihnen geflogen, in Silicon Valley. Ey, und was ich da erlebt habe, hört ihr in God Code, Macht-KI-Drama, dem neuen Podcast von Funk. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.